Es gibt einen Künstler, der ist wegen einer Sache ziemlich berühmt geworden. Sein Name Gerhard Richter. Seine Bilder werden für Millionen verkauft. Und seine Handschrift, sein Stil, sein Alleinstellungsmerkmal, grau. Er malt seine Bilder in den unterschiedlichsten Grautönen. Ein helles Grau gibt es selten. Meistens überwiegt Dunkelgrau. Hier ein paar Beispiele. Und wie wirkt es auf dich? Grau, okay. Also, ist doch ziemlich trist, oder? Trostlos und dafür Millionen. Warum macht er das? Dieser Gerhard Richter, der wollte auch, dass seine Bilder, wenn sie in Ausstellungen gezeigt werden, auf schwarzem Hintergrund gezeigt werden. Auch das noch. Das wirkt ja noch düsterer. Warum macht er das? Seine Erklärung: Die Welt ist schlecht. Die Welt hat keine Chance. Und der Mensch schon gar nicht. All der Wahnsinn, all der Unsinn und dieser Irrsinn. Deshalb grau. Und grau kommt von Grauen. Wie siehst du die Welt? Auch so düster? Es gibt Menschen, die sagen immer, boah, es wird alles schlimmer. Gehörst du auch zu denen? Ein anderes Bild, mit dem man Schlimmes ausdrücken kann, ist das hier. Wüste, dürres Land, eine öde Steppe, da wächst nichts, tot. Kein Aufbruch, gnadenlose Sonne, keine Hoffnung. Und wenn ich das jetzt übertrage, so geht's so manchem. Es gibt Menschen, die sagen, ja, das ist meine Situation. Ich bin genau so ausgedörrt, trostlos, erledigt am Boden. Hoffnung? Nee. Gott will das nicht. So soll's nicht bleiben. Schon seit langem ist Gottes Wunsch, dass das nicht so bleibt. Der Prophet Jesaja hat von Gott auszurichten, damals an sein Volk in einer politisch aussichtslosen Lage und jetzt heute an dich. Die Wüste wird sich freuen, das dürre Land wird jubeln, die Steppe wird singen vor Freude, sie wird wie ein Lilienfeld erblühen. Dort werden Blumen im Überfluss wachsen und sie wird singen, jubeln und sich freuen, sie wird so herrlich werden, wie der Libanon, so prächtig wie der Karmel und fruchtbar wie die Scharon-Ebene. Denn sie sehen die Herrlichkeit des Herrn, die Pracht unseres Gottes. Mann, was für ein Jubel, was für ein Glück. Gott kommt, Gott greift ein, Gott verwandelt. Aus knochentrockener Wüste wird ein üppig blühendes Lilienfeld. Da ist Wasser, da ist üppiges Leben, da ist Freude pur. Und so soll es bei dir werden. Warum? Weil Gott mit seiner Herrlichkeit da ist. Und dann bleibt nichts grau und trostlos und ausgedörrt und hoffnungslos. Im Gegenteil, pralles und sattes Leben bringt Gott. Die blühende Wüste, eine Umschreibung für Hoffnung. Und Judäa zur Zeit von Jesaja hat es erlebt, das Jahr 705 vor Christus. Das Brudervolk Israel, das Nordreich, war von den Assyrern schon lange eingenommen und ausradiert. Dort wohnen jetzt andere. Und jetzt stehen die Assyrer nur wenige Kilometer nördlich von Jerusalem. Und Judäa fragt, Gott, wo bist du? Beschützt du uns nicht mehr? Und Gott lässt ihnen ausrichten, deine Wüste wird blühen. Gott gibt seinem Volk in unsicheren Zeiten Halt und Festigkeit, Hoffnung. Und wer Hoffnung hat, der tut Folgendes. Stärkt die schlaffen Hände, wenn Sicherheit zwischen den Fingern zerrinnt, weil der übermächtige Feind so vor der Tür steht. Und da die Hände wieder festmachen und mutig anpacken. Festigt die zitternden Knie. Man muss sich vorstellen, Judäa geht's wie einem, der wackelig auf den Beinen ist. Der hat keinen festen Stand mehr. Im Gegenteil, der strauchelt schon fast und liegt am Boden. Hoffnung aber ist wie ein Stock, der Halt gibt, oder noch besser wie ein Rollator. Sagt den verzagten Herzen, fasst neuen Mut, fürchtet euch nicht. Wir kennen die Redewendung, das Herz, das in die Hose rutscht. Es soll tapfer schlagen, denn seht, euer Gott ist da. Wo bist du gerade so? Schlaffe Hände, zittrige Knie, verzagtes Herz. Du wirst aufgefordert, vertraue deinem Gott, schöpfe Hoffnung. Und Hoffnung drückt sich am ganzen Körper aus, Hände, Knie, Herz, Hoffnung ist spürbar. Ja, aber kann ich denn einem Ertrinkenden sagen, rette dich? Woher denn Hoffnung nehmen mitten in der Wüste? Wir werden hier nicht aufgefordert zur Realitätsvergessenheit. Jetzt denk halt nicht so oft an das, was dich runterzieht. Nein, das ist keine Utopie, denn die Begründung, warum ich Hoffnung haben kann, Gott ist da und er tut. Guck hin, dein Gott ist am Handeln, er verwandelt. Jetzt die spannende Frage, wie? Er kommt zur Rache. Gott, der vergilt, kommt und wird euch helfen. Über den Satz stolpert man erstmal. Ja, wie ist Rache? Aber spannend, das Wort Rache ist hier in einem Atemzug zusammengespannt mit dem Wort Hilfe. Und das gibt uns die Spur. Wie ist Gott damals gekommen und hat in Judäa geholfen? 701 vor Christus kommt Gott seinem Volk tatsächlich zur Hilfe. Die Assyrer stehen jetzt nicht mehr nur wenige Kilometer vor Jerusalem, sondern jetzt belagern sie diese Stadt. Und sie verspotten diese Judäer und ihren lächerlichen Gott. Wenige Tage später müssen sie abziehen. Was ist passiert? Von langer Hand geplant, hat Gott andere Völker benutzt, dass sie jetzt die Assyrer angreifen an einer anderen Stelle. Und jetzt müssen die Assyrer ganz schnell alle Truppen von Jerusalem abziehen und dorthin, wo sie jetzt angegriffen werden. Gott greift ein und er hat den großen Überblick, den wir nicht haben. Von langer Hand geplant. Gott hilft. Nicht immer sofort. 4 Jahre haben sie warten müssen. Aber Gott hilft. Ist dieser Text also hinfällig, für uns nicht mehr interessant? Nein, wir Christen lesen das Alte Testament vom Neuen Testament her. Und vom Neuen Testament her heißt die Antwort, wie kommt Gott und wie hilft er? Gott kommt in Jesus. Dieser Text erfüllt sich mehrmals. Ja, aber wie jetzt? Jesus und Rache? Ja, Jesus ist Gottes Rache. Gott richtet, aber auf eine ganz andere, besondere Art. Wir Schwaben sind im Vorteil. Wir drücken es schon mit unserer Sprache aus. Wenn mein Sohn mich ruft, damit ich sein Fahrrad repariere, was ruft er? Papa, kommst du mein Fahrrad richten? Richten heißt reparieren, heil machen. Gottes Rache ist bitter. Für ihn, heilsam für mich. Paulus kann in Galater 3,13 sagen, Christus ist für uns zum Fluch geworden. Ein Vergleich, Blitzableiter. Gott kommt, um sich zu rächen, er ist wie so ein feuriger Blitz, aber bevor sein Zorn mich trifft, sagt Gott, mein Mensch geht doch bald drauf, wenn ich ihn treffe. Lieber sterbe ich als er. Ich will ihn nicht vernichten, obwohl er es verdient hat. Gott leitet seine Rache auf sich selber und das ist Karfreitag. Das passiert in Jesus. Er lenkt seinen Zorn auf sich selber und ich werde verschont. Er rächt sich nicht an uns. Er nimmt die Rache, die Strafe, seinen Zorn auf sich. Seine Rache ist meine Hilfe. Vielleicht hilft dir dieses Bild Jesus als Blitzableiter. Und darum ist das Kreuz für uns nicht nur ein Symbol für Rache, für Folter, für Schlimmes, Schreckliches, sondern es ist ein Ausdruck unglaublich außerordentlicher Liebe. Und darum Hoffnung. Weil Jesus gekommen ist, brauche ich nicht mehr mich gefangen nehmen zu lassen von Grau, von Düster, von Wüste. Wenn Gott da ist, der hilfreiche Gott, dann blüht die Wüste. Und wenn Gott Hoffnung schenkt, dann auch und gerade für die ganz unten. Jesaja schreibt weiter. Dann werden Blinde sehen, Taube können hören, Lahme werden springen wie ein junger Hirsch und Stumme singen aus voller Kehle. Die, bei denen es grau und düster ist, und ich habe sie extra grau gemacht. Blinde, Taube, Lahme, Stumme. Du, der du am Boden liegst, du sollst dich freuen. Dein Gott ist bei dir. So viele haben das damals erlebt, als Gott ihnen begegnet. Und es gilt immer noch. Mit Gott in Gottes Reich geschehen Wunder. In Gottes Reich ist nichts unmöglich. In Gottes Reich, weil Jesus da ist, gibt nicht die Hoffnungslosigkeit den Ton an, auch nicht bei denen ganz unten. Gottes Reich hat mit Jesus begonnen. Und jetzt ist es hier. Heute, 9. Dezember 2018, hier in Kirchberg. Hier ist Gottes Reich. Heute, jetzt gilt, was in Gottes Reich gilt. Dieser Jesus kennt doch dich und er kennt deine Situation. Jetzt, heute, Gottes Reich. Und dann beschreibt Jesaja das Gottes Reich weiter und wieder im Bild der blühenden Wüste. In der Wüste brechen Quellen hervor, Bäche bewässern die öde Steppe, Teiche entstehen, wo vorher heißer Wüstensand war. In der dürren Landschaft sprudelt Wasser aus dem Boden, wo heute noch Schakale hausen, wachsen dann Gras, Binsen und Schilf. Was wird hier beschrieben? Ich habe es ins Bild gesetzt, Oase. Jetzt bitte, du, wo erlebst du Oase? Wo begegnest du Gott? Ja doch hoffentlich hier in unserer Gemeinde. Im Gottesdienst, in unseren vielen, vielen Gruppen, in unserem Miteinander. Sinn von Gemeinde ist, Oase in der Wüste zu sein. Bill Heibels von der Willow-Gemeinde in den USA hat den Satz geprägt, die Ortsgemeinde ist die Hoffnung der Welt. Hier vor Ort bekomme ich Durstiger zu trinken und lebe auf. Hier vor Ort mache ich die Erfahrung, mitten in der Wüste, in meiner Wüste, blühendes Leben. Hier vor Ort erfahre ich Gottes Hilfe, werd versöhnt mit Gott, hier geschieht Heilung. Wo hast du das erlebt in deiner Gemeinde? Gemeinde als Oase. Dafür lasst uns beten, dass wir hier Gott erleben. Und dass noch viele, viele andere Gott begegnen. Hier bei uns sollen stumme Zungen jubeln, weil sie Jesus begegnen. Bei uns sollen Lahme hüpfen, weil sie erfrischt werden und merken, Gott ist bei mir. Gemeinde ist Oase, Hoffnungsort. Und dann wird es noch bunter. Jesaja beschreibt weiter. Durch die Wüste wird es eine Straße geben, die man Heiligen Weg nennen wird. Kein unreiner Mensch wird sie betreten. Sie ist nur für das Volk des Herrn bestimmt. Wer auf ihr geht, wird sich nicht verirren, auch wenn er sich nicht auskennt. Kein Löwe wird lauern. Auch keine anderen Raubtiere gibt es dort. Nur die Erlösten werden auf ihr gehen. Die Erlösten des Herrn kehren jubelnd aus der Gefangenschaft zum Berg Zion zurück. Von Freude ergriffen, jubelnd vor Glück kommen sie heim. Kummer und Seufzen sind für immer vorbei. Was wird hier beschrieben? Sehr früh schon haben Christen diesen Text als Verheißung gelesen auf die Zeit, wenn Jesus wiederkommt. Das Alte Testament vom Neuen her lesen. Wenn Jesus wiederkommt, wird alles umfassend heil und gut. Dann stört auch nichts mehr die Gemeinschaft mit Gott. Keine Wüste mehr, keine wilden Tiere, keine körperlichen Gebrechen. Paradies. Dann pilgern die Erlösten auf dieser Straße zu Gott. Zum Zion, nach Jerusalem, zum Tempel. Dann herrscht endgültig und ewig gültig Freude und Friede, Erlösung. Und dann wird geschehen, was die Offenbarung mit den legendären Worten umschreibt. Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen. Und der Tod wird nicht mehr sein, noch Leid, noch Geschrei, noch Schmerz wird mehr sein. Siehe, sagt Gott, ich mache alles neu. Das ist wirklich Zukunftsmusik. Aber bitte, diese Zukunftsmusik sollen wir jetzt schon im Ohr haben. Wenn ich traurig bin, soll diese Musik mich trösten. Wenn ich am Boden liege, soll diese Musik mich aufrichten. Wenn ich den Kopf hängen lassen will, soll diese Musik mir den Blick nach vorne lenken. Wenn ich niedergeschlagen bin, soll diese Musik mir neue Hoffnung geben. Darum, das ist keine Zukunftsvertröstung, sondern das ist Ermutigung für die Gegenwart, für deine Situation jetzt, heute, 9. Dezember. Was macht dir gerade das Leben schwer? Habe Hoffnung, denn Jesus ist jetzt bei dir. Und er hat Kraft, Lahme springen. Ihm ist nichts unmöglich. Er kommt mit seiner Hilfe. Und zusätzlich gilt, irgendwann kommt die Zeit, da ist alles vollkommen gut. Jesus kommt wieder, wir erwarten ihn. Ich will diese Predigt beenden mit einem weiteren Hoffnungsbild, das Jesaja mal malt in Kapitel 40, 31. Er beschreibt, die auf den Herrn harren, bekommen neue Kraft, dass sie auffahren mit Flügeln wie Adler. Luther übersetzt Adler, aus dem Hebräischen müsste man genauer übersetzen Geier. Was ist denn so typisch für einen Geier? Der Geier lebt in der Steppe und dort bekommt er manchmal wochenlang nichts zu fressen. Und wenn er dann aber irgendwo aß oder spät, stürzt er sich drauf und schlingt es in sich rein, bis er so richtig voll und satt ist. Dann hat er aber ein Problem, das wir ansatzweise von Weihnachten auch kennen. Voll gefressen und schwer. Und der Geier kann sich nicht mehr durch eigenen Flügelschlag in die Luft erheben, der kommt einfach nicht mehr weg. Er muss aber weg, irgendwo nach oben, sonst haben seine Feinde leichtes Spiel mit ihm. In der Wüste in Judäa hat man Folgendes beobachtet. Da waren solche vollgefressenen Geier und die sind dann, Judäa, die Wüste ist ziemlich zerklüftet. Die sind dann zu 200-300 Meter tiefe Schluchten hingetorkelt und haben sich runtergestürzt. Um dann zu erleben, ich breite die Flügel aus und werde getragen. Das ist das Bild. Die auf den Herrn harren, bekommen neue Kraft, dass sie auffahren mit Flügeln wie Adler oder eben Geier. Gott will dich tragen. Er will dich seine Kraft spüren lassen. Er will dir Aufwind geben, samt all dem, was dich runterzieht und dein Leben schwer macht. Du sollst erfahren, er trägt. Er hat Kraft. Er hat Möglichkeiten, dein Grau, dein Dunkel zu verwandeln, deine Wüste zum Blühen zu bringen. Breit deine Flügel aus und lass dich fallen. Er trägt. Amen.